Einen wunderschönen guten Morgen nochmal auch von meiner Seite. Schön, euch hier so relativ zahlreich zu sehen im Vergleich zu manchen Wochen. Und schön, auch euch zu Hause zu sehen. Schön, dass wir miteinander unseren Herrn anbeten können und darüber nachdenken, was hat Gott uns zu sagen, was möchte Gott für unser Leben. Heute kommen wir zum letzten Teil der Predigtreihe Meine Bibel und ich. Ich finde allein, dass das Wort Meine Bibel und ich reizt mich an, darüber nachzudenken, wie geht es mir eigentlich mit meiner Bibel und ich. Und ich fürchte, wenn meine Bibel sprechen könnte, dann würde sie oft aus dem Arbeitszimmer, wo sie in der Regel liegt, zu mir rufen und sagen, Ödiger, wo bist du? Warum hast du mich heute noch nicht aufgeschlagen? Also diese Reihe, die betrifft mich und ich vermute euch auch. Vielleicht nur ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr, aber wir haben darüber nachgedacht in den vergangenen Wochen oder Monaten sogar, ausgehend von der Frage, ja, wer kennt sich in der Bibel überhaupt aus in unserem Land? Das ist kein Allgemeinwissen mehr, wie noch vielleicht vor vielen Jahren, wo einfach viel von der Bibel bekannt war. Man ging in die Kirche oder. Das ist heute nicht mehr so. Wir haben uns gefragt, warum wir in der Bibel lesen, warum wir der Bibel Glauben schenken, warum wir die Bibel lieben oder lieben wollen, warum wir der Bibel auch folgen wollen, also das tun wollen, was wir lesen. Und beim vorletzten Mal, warum wir das Alte Testament auch lesen und nicht nur das Neue. Dann über die gute Gewohnheit des Bibellesens. Und heute schließen wir ab mit ein paar Grundregeln oder Ratschlägen zum Thema die Bibel richtig zu lesen. Also was ist das Ziel dabei? Das Ziel ist dabei, das rechte Verständnis sicherzustellen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Bibel eben nicht zu missbrauchen. Denn es hört sich vielleicht etwas komisch an, wenn ich sage, nicht jedes Bibellesen bringt Nutzen. Was? Das kann doch gar nicht sein. Naja, es kommt auch immer darauf an, warum lesen wir die Bibel? Und was ist das Ziel? Was ist der Zweck? Was ist unsere Motivation? Also Paulus schreibt jedenfalls an Timotheus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15, ermahnt er ihn, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen. Als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Übersetzt für uns auf Deutsch heißt es, der das Wort so auslegt, der sich darum bemüht, dass er es richtig versteht. Und nicht, ich habe etwas vor und ich suche jetzt in der Bibel nach einer Rechtfertigung. Und Petrus schreibt ja auch im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 15 und 16, da nimmt er Bezug auf Schreiben von Paulus. Und wir wissen, dass Paulus manchmal etwas schwierig zu verstehen ist, nicht wahr? Also Petrus sagt dort, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also dort steckt eine Warnung auch drin, wie es zum Teil sein würde und ich denke, wie wir es auch heute erleben können. Also es geht jetzt nicht um eine Anleitung für eine ganz tiefe Bibelauslegung, wie gehe ich jetzt ganz genau vor, sondern eher ein bisschen übergeordnet noch etwas, was wir, glaube ich, so im Hinterkopf behalten können, wenn wir die Bibel lesen. Also das vorweggeschickt, es geht jetzt nicht nur an einige wenige, die ja also die stundenlang einen Vers auseinandernehmen und ganz genau. Also das Ziel ist, dass wir merken, ja, das geht uns an. Und so haben wir heute zwei Punkte. Und der erste Punkt, der spricht im Grunde genommen auch das Wichtigste an. Und das Wichtigste ist meine Einstellung. Und Punkt Nummer eins ist überschrieben mit: Ich will verstehen. Es klingt ganz banal, das weiß ich, also es klingt ganz selbstverständlich, aber ich glaube, das ist nicht immer so. Ich will verstehen. Punkt, Punkt, Punkt. Um ein Täter des Wortes zu sein. Also das ist etwas, was ich mich fragen sollte. Lese ich Gottes Wort, um es zu tun? Will ich verstehen? Okay, also ich will verstehen, Punkt 1. Und Punkt 2, einige Punkte, das will ich vermeiden. Punkt Nummer 1, was will ich denn verstehen? Ich will verstehen, naja, dass es schon einige Grundregeln vielleicht zu beachten gibt. Lies die Bibel so, wie sie auch geschrieben wurde. Sie wurde ja nicht nur geschrieben, da ein Kapitel und da, sondern auch Buch für Buch, Brief um Brief. Und dann tue ich auch gut, das so zu lesen. Und vielleicht nicht nur jeden Tag ein Kalenderblatt und das ist es dann. Jeden Tag ein Kalenderblatt und ich habe dann einen Vers, der herausgerissen ist aus irgendwelchen Zusammenhängen, wo ich mich frage, ja, ist mir das jetzt eigentlich klar? An wen hat der Autor jetzt gerade geschrieben? Ich gebe ja zu, ich möchte auch gern lesen und das sofort auf mich beziehen und Gott, was möchtest du jetzt von mir? Und diese Abkürzung, ja. Ja, da muss ich auch aufpassen. Abkürzungen, die führen vielleicht schneller irgendwo hin, aber fraglich, ob sie zum richtigen Ziel führen. Ein anderer Punkt ist, naja, dass ich mein Lesen in der Bibel nicht nur oder zu sehr auf bestimmte Themen beziehe oder bestimmte Texte, nur so meine Favoriten oder das, was ich jetzt, das interessiert mich und alles andere lasse ich mal für später. Das erhöht einfach auch die Wahrscheinlichkeit, etwas aus dem Zusammenhang zu nehmen. Und wir sehen ja auch in Gottes Wort, auch gerade bei den Evangelien, wo wir so viele Informationen bekommen, dass es wichtig ist, sie alle zu lesen, weil vieles, wenn man das zusammentut, hat man ein viel klareres Bild. Und so ist es auch mit einzelnen Wörtern oder Ausdrücken oder längere Stellen, die natürlich sollten die unbedingt in dem Zusammenhang gelesen werden, wo sie auch geschrieben sind. Ein Zitat, das fand ich ganz schön, Also übersetzt ist das so ungefähr, also der Vergleich der Bibel mit einer Harfe, die 1000 Saiten hat. Und wenn ich diese Harfe spiele, also irgendwie nur da zupfe und gar nicht weiß, in welch einer Beziehung stehen eigentlich diese ganzen 1000 Saiten, dann, naja, sind das so einfach nur Missklänge. Aber wenn man alle so nutzt, wie sie eben auch gedacht sind, dann ist es eine wunderbare Musik. Und ich denke, ein Stückchen weit ist es auch so, wenn wir Gottes Wort eben nicht nur vielleicht in unserer Lieblingsstelle oder Lieblingsbrief lesen oder Lieblings hier oder Lieblings wie auch immer, sondern den roten Faden von Gottes Liebe zu den Menschen sehen und dann von Genesis bis Offenbarung diesen roten Faden sehen. Wenn wir das tun, dann ist das wie eine Harfe, die eben ganz wunderbar spielt. Weil dann wird vieles viel, viel klarer. Also, der Punkt war, die Bibel so zu lesen, wie sie auch geschrieben ist. Und das, was wir ja auch versuchen, dass wir für uns selbst lesen, aber auch miteinander. Es steht nicht in der Schrift, dass wir uns hier treffen müssen zur Bibelstunde. Das ist richtig und es steht auch nicht in der Schrift, dass wir Kinderstunden haben müssen. Wir tun viele Sachen, weil wir sie für sinnvoll erachten. Und so ist auch gerade das Miteinander lesen, Fragen stellen, so hilfreich. Und wenn ich eben nur auf der einen Seite, ich komme irgendwie nur das Miteinander lesen und habe gar keinen Hintergrund oder ich lese nur für mich, dann fehlt mir eben auch etwas. Dann bin ich unvorbereitet, um wirklich zu profitieren. Und außerdem ist es auch unwahrscheinlich, dass ich dann erkenne, naja, wann redet vielleicht auch jemand mal etwas Unsinn und legt eine Stelle aus, dass ich mir denke, da stimmt doch was nicht, weil ich habe woanders gelesen, können wir da mal drüber reden. Ich verstehe den Zusammenhang hier ein bisschen anders. Und das ist durchaus biblisch, dass wir Hilfe brauchen, nicht wahr? Also Jesus spricht doch zu seinen Jüngern, am Ende von Lukas lesen wir davon, in Lukas 24, 44 und 45, wo Jesus ja zu seinen Jüngern sprach, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Wir hatten das ja auch kürzlich in der Bibelstunde mit der Decke, die noch über den Augen liegt, Gesetz Mose und der Blick ist noch gar nicht frei für den Messias. Und so brauchten die Jünger eben Erklärung. Natürlich hatten sie dann auch noch den besten Lehrer, den es geben kann. Aber das hatten sie auch nötig. Und wir haben sein Wort und können davon profitieren. Wie wunderbar. Oder denken wir an die Apostelgeschichte, Kapitel 8, als Philippus zum Kämmerer kommt und ihn dann fragt, verstehst du denn eigentlich auch, was du da liest? Und er sagt, ja, klar, kein Problem. Nein, er sagt, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und Philippus erklärt ihm dann, auf die Frage, wovon redet der Prophet denn hier? Er kann es eben noch nicht verstehen. Und so geht es uns doch auch mit vielen Dingen. Und deswegen ist auch Gemeinschaft, miteinander lesen, sehr, sehr hilfreich. Und das hatten wir auch in den vorigen Predigten öfter schon mal. Natürlich ist dann eine Grundregel, das, was ich eingangs sagte, die richtige Einstellung, dass ich mich einfach frage, welche Einstellung habe ich. Bin ich mit Sanftmut dabei? Will ich das eingepflanzte Wort mit Sanftmut aufnehmen, wie wir im Jakobusbrief Kapitel 1 lesen? Nehme ich das mit Sanftmut auf und will auf Gott hören? Wem schenkt er, wem zeigt er Gnade? den Hochmütigen oder den Demütigen. Und Demut ist etwas, ja, das ist schwierig, tut manchmal weh, aber das sollte unsere grundsätzliche Haltung sein, wenn es darum geht, ich möchte auf Gott hören. Und dazu gehört dann eben auch, wenn ich in der Bibel lese, dass ich eben täglich auch oder regelmäßig, dass ich einfach darüber nachdenke, dass ich halt lese, nicht nur, ich habe jetzt gelesen und gut ist, sondern darüber nachdenke. Und deswegen muss ich auch gar nicht oder kann ich auch gar nicht x Kapitel lesen, weil ich möchte ja auch drüber nachdenken. Und da stehen so wunderbare, ja, Gebetsansätze doch auch in den Psalmen, wenn es heißt, dann lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Das ist Psalm 86, Vers 11. Dass wir das zu Beginn unseres Lesens, dass wir Gott bitten, leite mich in deiner Wahrheit, lehre mich, Herr, den Weg deiner Ordnung, deinen Weg. Und ein anderer Punkt eben beim Bibellesen ist, auch das hatten wir schon mal, nützliche Hilfsmittel. Und das eine ist, was habe ich für eine Übersetzung? Worin lese ich? Und es gibt eben Übersetzungen, die für verschiedene Anliegen auch gut sind. Und natürlich wäre es das Beste, wenn jeder von, wenn wir Griechisch und Hebräisch könnten und wir lesen dann im hebräischen Urtext und im griechischen, das wäre wunderbar, aber ist halt nicht so. Dann wäre also das Beste dann noch ein Interlineartext, wenn man genau dann das nebeneinander hat, Griechisch und dann Wort für Wort übersetzt, aber das ist eben auch sehr schwierig und holprig, aber das wäre das Beste. Und dann gibt es ja die Wort-für-Wort-Übersetzungen, also sehr wortgetreu, wie zum Beispiel die Elberfelder und die Schlachter-Übersetzung. Und wenn man das mit Schulnoten betrachten würde, also früher, als wir aufgewachsen sind, da gab es noch Schulnoten 1 bis 6, also sehr gut bis ungenügend. Und das natürlich interlinear ist dann eine 1, ist sehr gut. Schlachter und Elberfelder ist eine 2, ist gut. Luther ist eine 3. Hoffnung für alle und gute, wie auch immer, was ist gute Nachricht und neues Leben und so weiter. Das ist dann eher eine 4 und ausreichend. Das sind noch Noten, die hat Jim damals vergeben. Das bedeutet jetzt nicht, dass jetzt, wenn ich in der Hoffnung für alle lese, dass ich nichts verstehe. Also das bitte nicht falsch verstehen. Aber manches, da sollten wir Übersetzungen nebeneinander legen. Also wie gesagt, es kommt darauf an, wieso lese ich? Möchte ich jetzt einfach auch mich durch die Psalmen auferbauen, zu Gott beten? Oder möchte ich jetzt eine Lehrfrage klären? Und das kann ich in einer guten Nachricht nicht wirklich tun, weil da ist schon so viel Interpretation und Auslegung drin. Wenn ich nur diese Bibel nehme, dann wird es einfach sehr schwierig. Und jeder von uns braucht auch eine unterschiedliche Schriftgröße, je nachdem, ob wir schon eine Brille tragen müssen oder nicht. Oder wenn wir mit unserer Bibel etwas mehr arbeiten, dann brauche ich eine Bibel, wo die Seiten nicht so durchscheinend sind und einen Marker, der nicht ganz so durchscheint. Manche arbeiten vielleicht nur noch am PC und dann hat man ganz andere Möglichkeiten. Und so gibt es all die Hilfsmittel wie Wörterbücher, Karten, Studienbibeln, Bibellexikon. Ganz, ganz wunderbar und auch so wichtig. Denn wenn wir Worte gar nicht verstehen, dann können wir auch ganze Zusammenhänge überhaupt nicht verstehen, weil uns die Kultur doch fremd ist, der historische Zusammenhang ist uns fremd und. Auch dazu sollten wir uns einfach austauschen. Was sind deine Hilfsmittel? Dass wir nicht jeder nur für sich jeder macht für sich, sondern, und ich will ja auch nicht, keiner will angeben, wir sollen ja demütig sein und manchmal sind wir so demütig, dass wir gar nicht miteinander darüber sprechen, wie auferbauend manches ist. Dass wir das teilen, dass wir einander belehren. Ja, kommen wir abschließend zu Punkt 1 nochmal. Ich will verstehen. Und wenn das erstmal unser Ansatz ist, dann ist alles andere, das ist dann hilfreich. Aber das Wichtige ist, ich will auf Gott hören und tun. Und dann gibt es ein paar Dinge, die ich vermeiden möchte. Das ist der erste Punkt. Ja, lies nicht nur, ich sag mal, anlassbezogen, um auf etwas zu reagieren. Da hörst du etwas und denkst dir, das ist aber eine falsche Lehre. Da gucke ich jetzt mal ganz genau nach und weiß auch schon, wo meine Verse stehen, so als Backup und Begründung, und such das mal so eben zusammen. Also auch hier gilt, das sind jetzt keine Absolutheitsaussagen. Natürlich ist es wichtig, bei Lehrfragen, um die es gerade geht, diese auch zu klären und nachzulesen. Aber das, wenn das alles ist, warum wir die Bibel studieren, dann ist das nicht der richtige Weg. Denn zunächst sollten wir die Bibel lesen, um die Wahrheit zu finden und um die zu tun, um der Wahrheit zu gehorchen. Und dann können wir untersuchen und Fehler aufdecken, wahrscheinlich erst mal bei mir und dann bei anderen. Aber erst mal geht es um die Wahrheit, die zu finden und nicht zu studieren, um die Fehler anderer aufzudecken. Etwas anderes noch, was vielleicht ähnlich in die ähnliche Richtung geht, wenn ich nur mit einer Konkordanz oder Themenkonkordanz durch die Bibel gehe. Auch das kann wunderbar hilfreich sein für eine Themenpredigt, um ein Thema einfach auch erschöpfend zu behandeln. Ja, aber wenn das nur mein Ansatz ist, dann ist es auch oftmals in diesen Auflistungen, dann scheint es so, ja, das gleiche Wort wird vielleicht verwendet, aber ob da ein Zusammenhang ist, das ist ja noch gar nicht gesagt. Und das muss ich mich ja auch manchmal fragen. Ein großer Fehler ist auch, wenn wir den alten Bund und den neuen Bund durcheinander bringen. Wenn wir uns einfach nicht bewusst sind, ja, Gott hat Bündnisse mit den Menschen geschlossen. Natürlich noch mehr als jetzt den alten und den neuen Bund. Auch das wäre mal eine schöne Predigtreihe. Ich meine, Bündnis am Anfang und ein Bund, ein Bündnis ist doch so wunderbar, was wir erleben, wenn es regnet und die Sonne scheint. Und wir sehen den Bogen, den Gott in den Himmel gesetzt hat. Den Regenbogen, das Zeichen Gottes, dass er keine Flut mehr senden wird. Und darum geht es beim Regenbogen. Das ist ein Grund der Freude, finde ich. Und ehrlich gesagt, das will ich mir nicht nehmen lassen. Das ist das Zeichen, was Gott in den Himmel gesetzt hat. Daran möchte ich denken und mich erinnern, wenn ich den Regenbogen sehe. An sein Versprechen, an seine Verheißung. Preist den Herrn, wie wunderbar. Aber der alte und der neue Bund, wenn ich in den alten Bund gehe und danach suche, wie soll ich heute anbeten? Also in meiner Zeit, wo ich jetzt lebe. Ja, dann bringe ich durcheinander, dass Gott hat den alten Bund nicht mit mir geschlossen und nicht mit dem Volk, dem ich angehöre. Sondern ich bin ein Christ, ich gehöre zum Leib des Herrn. Etwas Neues ist entstanden, als die Gemeinde gegründet wurde. Genauso diese Fragen auch mit dem Sabbat, den Sabbat zu halten oder auch nicht, was es im neuen Bund wiederholt. Und manchmal machen wir es uns so schwer, indem wir uns die Frage stellen, was muss ich jetzt halten und so weiter. Und Gott möchte unser Herz und keine Erfüllung von Hunderten von Gesetzen. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wenn ich jetzt den alten und den neuen Bund nicht unterscheide, dann kann ich auch nicht verstehen, im alten Bund, da gab es eine getrennte Priesterschaft. Da war nicht jeder ein Priester. Und im neuen Bund sind wir Priester. Im 1. Petrus, das wollen wir einmal nur ganz kurz lesen, auch im 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 5. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Wir sind lebendige Steine und Gott hat uns, fügt uns zu dem Hause Gottes, ein heiliges Priestertum. Und das kann ich im alten Bund so nicht sehen, das ist im neuen Bund so. Welch ein Vorrecht, und wir lesen auch, dass der neue Bund ein besserer ist als der alte, obwohl der alte nicht schlecht war, aber der neue ist eben noch besser. Wie wunderbar. Und es gibt noch eine ganze andere Reihe anderer Sachen, die wir vermeiden wollen. Da gibt es kleine Fallen, wie zum Beispiel mit den, wenn ich eine Wortstudie mache und ganz, ganz viel Wert darauf lege, vielleicht der Wortstamm und der bedeutet das doch und an anderer Stelle. Und manchmal kommt es dann dahin, dass wir den Wald vor lauter Bäumen auch gar nicht sehen. Denn wir müssen ja auch verstehen, wie ist denn das Wort eigentlich damals verstanden worden? Hab ich da eigentlich Informationen drüber? Und wenn in einem Lexikon vielleicht nur etwas steht, wie es heute zu verstehen ist, dann ist das gar nicht zu gebrauchen. Geht euch das nicht selbst so gerade auch den älteren Geschwistern noch mehr als mir, wenn ich jetzt auch zurückblicke? Es gibt Worte in meiner Kindheit, die muss ich meinen Kindern erklären, wenn ich die jetzt heute gebrauche. Verstehen die nicht? Und wenn ihr mal den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zuhört, sind da nicht Worte, Ausdrücke, Begriffe? Was heißt das? Ich verstehe überhaupt nicht, wovon die reden. Und da brauche ich doch auch ein Wörterbuch und ein Lexikon, wenn ich jetzt überlege, dass das, ich lese dann in 100 Jahren etwas, was die Jugendlichen da gesagt haben. Da wird es mir genauso gehen wie dem Kämmerer und Philippus. Verstehst du eigentlich da, was du da liest? Nö, keine Ahnung, wenn mir das nicht jemand auslegt. Also das ist so wichtig, dass wir uns da dessen bewusst sind und dann eben nicht aus einer Stelle oder da ist das eine Wort und dann entwickeln wir da eine Lehre draus. Oder auch, dass wir manche Stellen herausnehmen und sagen, Mensch, hier steht's doch. Wie zum Beispiel, wenn wir im Römer Kapitel 9 davon lesen, über wen sich Gott erbarmt. und dass er dann die Schrift zum Pharao sagt, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich und wen er will, verhärtet er. Und dann kann man, je nachdem, wie man das jetzt eben alles nochmal liest, auch Zusammenhang, ja Gott, ja wenn, ist klar, ich meine, wenn Gott dein Herz verhärtet, dann ist auch vorbei. Dann kannst du nichts mehr tun. Und wenn ich dann eine Lehre eben darauf aufbaue und sage, ja, es ist, der Mensch kann gar nichts tun, es liegt alles in der Erwählung Gottes, dann lässt es eben außer Acht, dass es klare Stellen gibt, dass der Herr, wie jetzt 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Und Jesus Christus ist der Retter für alle Menschen. 1. Timotheus 2. Und die Gnade Gottes in Titus 2 ist erschienen, heilbringt allen Menschen. Natürlich, die sich dann entscheiden. Ist klar. Und geht hinaus in alle Welt. Alle Völker, alle Nationen. Da müssen wir eben schauen, was sind die Stellen, die wir wirklich klar verstehen, die eindeutig sind. Und wenn dann die schwierigen Stellen sind, dann muss ich manchmal, stelle ich fest, da gehe ich einen Schritt zurück und denke mir, also diese einfache Stelle verstehe ich. Gott möchte, dass niemand verloren geht. Und das ist doch eine großartige Aussage. Gott möchte, dass niemand verloren geht. Und das andere, ich verstehe es halt nicht ganz. Dann kann ich da aber nur sagen, also das verstehe ich, dass Gott, dass das Evangelium für jeden ist. Für unseren Nachbarn, für unseren Arbeitskollegen, für jeden. Und danach möchte ich mich ausrichten und nicht in irgendwelche Fallen laufen und Lehren entwickeln oder nachfolgen, die dem widersprechen. Da können wir dann auch noch, da möchte ich dann auch in der Bibelstunde, also in der Predigt-Nachbesprechung drüber reden. Und da könnt ihr auch schon mal ein kleines bisschen überlegen, was sind eigentlich Dinge, was habe ich selber schon so gemacht? Also in welche, Fettnäpfchen jetzt nicht, aber in welche falsche Richtung bin ich selber schon gegangen? Und was ist mir dann irgendwann mal klar geworden? Oder was habe ich eben auch von anderen gelernt? Was will ich vermeiden? Darüber wollen wir dann in der Predigt-Nachbesprechung sprechen. Und ihr kennt das vielleicht auch, dass man Bibelstellen nimmt, so ganz wunderbar, die sich ja für Kalenderblätter oder für Wandbehänge eignen. Und das ist dann so mein Wahlspruch oder mein Motto. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Philipper 4, 13. Super. Wie die Sportteams, die gegeneinander antreten. Und das eine Team sagt, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Wir sind hier die nicht die Favoriten, aber durch Christus. Und das andere Team, genau das Gleiche. Das passt nicht zueinander, ganz abgesehen davon, wovon spricht Paulus dort in diesem Zusammenhang? Wo er dankbar ist, ihr habt endlich mal wieder an mich gedacht. Ich kann mich begnügen in Überfluss und in Mangel. Ich weiß, was es heißt, satt zu sein und zu hungern. Und warum? Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Christus. Das ist ein ganz anderer Zusammenhang. Ich vermag in der Not, ob ich satt bin oder ob ich Hunger leide. Der Herr kann mich hindurchtragen. Das ist der Punkt. Und nicht, oder wie mit meinem Herrn kann ich über Mauern springen. Und jetzt versuche ich mich an der nächsten Mauer und merke irgendwie, oh, ist wohl doch nicht wörtlich gemeint. Ja, genau, hat nicht nachgegeben, die Mauer, und ja, nein. Also worum geht es da? Oder auch Vorsicht mit dem Verständnis von Prophezeiung. Wenn wir sie wörtlich auslegen, wo sie doch bildlich gemeint sind. Ein schönes Beispiel ist doch, wie Johannes der Täufer angekündigt wird. In Jesaja 40, dass eine Stimme in der Wüste ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Ist das wörtlich zu verstehen? Also der Herr kommt, da ist ein bisschen Berg, da ist ein bisschen Tal, jetzt kommen die Bagger oder die mit der Schaufel und jetzt machen wir das alles eben. Nein, nein, wir lesen ja die Erfüllung. Matthäus 3 zum Beispiel. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Und Johannes der Täufer rief zur Umkehr auf. Und die Erinnerung nochmal, dass die Apostel benötigten Hilfe, göttliche Hilfe bei der Auslegung. Und sie wurden durch den Geist erfüllt. Und ich brauche auch Hilfe. Kommen wir zum Fazit. Ist jetzt irgendwie ein ganz großer Bogen irgendwie, also das ganze Thema natürlich meine Bibel und ich, und auch diese Grundregeln sind jetzt eben nicht die 10 Grundregeln, die ich mir irgendwo aufschreibe, sondern was ich möchte, dass wir uns daran erinnern, ich selbst und ich hoffe bei euch auch, ist die Gewissheit, es bringt uns viel, wenn wir die Bibel mit der richtigen Einstellung lesen. Psalm 1, ich möchte sein wie ein Baum an Wasserbächen. Ihr nicht auch? Den Weg der Sünder nicht zu betreten. Und die Bibel ist doch für unser geistliches Leben so unverzichtbar wie das Atmen für unser leibliches Leben. Und so möchte ich möchte verstehen. Aber ich möchte verstehen, um ein Täter zu sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und natürlich nicht, welche Bibelübersetzung nehme ich, denn das Wichtige ist, überall zu verstehen, was ich tun soll und was ich lassen soll. Aber vergleiche ich, und das ist die Frage an mich, und ihr könnt euch das auch fragen, wenn ihr möchtet, wenn ich die Bibel lese, gucke ich in mein Leben, wie gehe ich mit meiner Frau um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit denen um, die mir Gutes tun? Die habe ich total gern. Und wie gehe ich mit denen um, wo ich mir denke, die wollen mir Böses, die sind, ja, ihr wisst schon. Aber wie gehe ich damit um und was sagt mir Gottes Wort, was sagt Jesus? Und darauf kommt es an. Will ich verstehen? Will ich Gott lieben, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzer Kraft, ganzem Verständnis und den Nächsten lieben wie mich selbst? Will ich ein Täter des Wortes sein? Ich möchte das sein und deswegen meine Bibel und ich hoffe, sie ruft noch mehr und lauter und dass die Beziehung natürlich zu Gott inniger wird. Es geht nicht um eine Beziehung mit der Bibel, ist auch klar. Aber möge uns Möge uns das eine Ermutigung sein und lasst uns eben noch miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du möglich gemacht hast, was wir nie hätten bringen können, dass du den Weg zu dir frei gemacht hast, dass Menschen zu dir kommen können und Vergebung erlangen können, dass du dich uns gegenüber offenbart hast in Jesus Christus und durch dein teures Wort. Wir wollen dein Wort besser verstehen und es anwenden auf unser Leben. Du weißt, wie schwer uns das fällt, uns dir zu nahen mit demütigem und sanftmütigem Herzen. Und wie es weh tut, unsere eigenen Fehler zu sehen und wie leicht es ist, wegzuschauen und lieber auf andere zu gucken. Erbarme dich, Herr, über uns und hab Dank, dass Jesus für uns bezahlt hat. Wir wollen uns das immer wieder ganz, ganz deutlich vor Augen halten, welche eine Freude das ist, diese Gnade und Barmherzigkeit zu kennen. Und so bitten wir um deinen Segen, um Kraft für die neue Woche und möge uns ja dein Wort unseres Fußes Leuchte sein, dass wir uns über dein Wort freuen, wie jemand, der große Beute macht, und dass du auch unsere Gemeinschaft stärkst. Wir preisen dich und dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Und in Jesus Christus beten wir durch unseren Herrn und Heiland. Amen.